über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo zum ganzen Gespräch am Samstag. Heute werfen wir einen Blick auf die Verbindung von Technologie und sozialem Engagement. Was passiert, wenn digitale Innovation direkt den Menschen zugutekommt, die sonst übersehen werden? Wie das genau funktioniert, das hört ihr jetzt. Heute sprechen wir über ein sehr beeindruckendes Projekt, das Technologie mit sozialem Engagement verbindet, und zwar der Karuni. Das ist eine digitale Währung, die obdachlosen Menschen hilft, wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und in Kombination mit der Mokli-App entsteht daraus eine innovative Lösung für Menschen in Not. Was sich genau hinter Karuni und der App verbirgt, darüber spreche ich jetzt gleich mit zwei spannenden Gästen, und zwar einmal Jörg Richard, der Geschäftsführer der Organisation Karuna, und Jens Wille, der Geschäftsführer von Ubi Labs, die sich mit innovativen Mapping-Lösungen beschäftigen und auch maßgeblich an der technischen Umsetzung beteiligt sind. Vielen Dank, dass ihr heute beide dabei seid.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Danke.
Jörg, vielleicht als Gründer von Karuna, was ist das für eine Organisation? Worum geht es bei euch?
Damit alle verwirrt sind, es gibt gleich zweimal Karuna. Das ist, glaube ich, für den Gesprächsverlauf nicht ganz unwichtig. Das erste Karuna, Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not, International e.V. Wir, wie der Name verrät, kümmern uns um junge Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, denen es nicht gut geht. Auch um Kinder, die Gewalt erfahren in der Familie und die oft auch auf ihre Familie verzichten müssen. Und die zweite Organisation ist die Karuna Sozialgenossenschaft mit Familiensinn. Das hört sich auch schon nach was an, nämlich nach einer Bonusfamilie, weil wenn du auf deine Familie verzichten musst oder wenn dein Verhältnis zu deinen Eltern so gestört ist, dann brauchst du ja ein warmes Nest. Und das macht die Sozialgenossenschaft aber nicht im Sinne von helfen, sondern hilft dir selbst. Werd Mitglied der Genossenschaft, werd Miteigentümer, gestalte mit die Zukunft und du bist Experte deiner Lebenssituation. Du kannst uns ganz viel beibringen.
Eine tolle Organisation, die sich dann zusammengetan hat, zusammen mit Ubi Labs. Jens, ich habe eben schon kurz darüber gesprochen. Was verbirgt sich denn hinter deiner Firma?
Genau, wir bei Ubi Labs sehen uns immer als Experten für Data und Location. Also immer, wenn es um spannende Projekte geht, wo wir Daten auf einer Karte anzuzeigen haben, wenn Nutzer neue Einsichten oder große Mehrwerte dadurch erfahren können, dass sie ja Dinge auf einer Karte dargestellt bekommen, dann sind wir oft mit dabei. Zum Beispiel machen wir Projekte für die ESA, wo man den Klimawandel erleben kann, wo wir große Datenmengen visualisieren. Oder eben so spannende Projekte, wie wir zwei für Karuna realisieren durften.
Genau, ihr habt zusammen etwas entwickelt. Genau darüber wollen wir sprechen, über die Entstehung und Funktion von Karuni und auch von Mokli und wie diese Technologien den Alltag von Menschen in Not tatsächlich auch verändern können. Wie seid ihr beide denn eigentlich zusammengekommen? Wie ging das los?
Na Jens, hast du eine Idee?
Willst du damit starten?
Ja. Ich kann das gerne machen, ja. Wir arbeiten sehr viel und intensiv mit Google zusammen und Google sprach uns eines Tages an, dass bei einer Impact Challenge, die Google immer mal wieder ausrichtet, ein sehr spannendes Projekt gewonnen hat, von Google mit einem Preisgeld ausgestattet wurde, um das zu realisieren. Und da ging es genau wieder um so eine Mapping-Thematik, Datenmengen auf einer Karte darzustellen, genau für die Zielgruppe, die Jörg gerade am Anfang so beschrieben hat. Ich glaube, wir haben die mal als die entkoppelten Jugendlichen so kennengelernt. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir auf das Projekt eingehen sollen, aber das war auf jeden Fall ein sehr spannender Start für uns in der Zusammenarbeit, weil dabei auch eine, finde ich, sehr tolle Lösung rausgekommen ist, die mir erstmal gezeigt hat, was Karuna für einen großen Impact einfach in ihrem Bereich hat und wie weit sie auch an den Stellen so denken.
Ja, erzählt gerne Jörg vielleicht, was genau
ja,
habt ihr
gerne
gemacht?
Also völlig richtig dargestellt, Jens. Wir haben die Impact Challenge bei Google gewonnen und dann auch mit der Bezahl-App sozusagen ein zweites Mal. Das ist bis dato auch noch nicht gelungen. Wir waren dann die Einzigen, die zweimal abgeräumt haben, wenn man das so sagen darf. Und das Gute bei der Impact Challenge ist, dass du nicht nur irgendwie ein Preisgeld bekommst, um das zu realisieren, sondern das Netzwerk auch von Google breitet sich aus. Du bekommst eine Person deines Vertrauens an deine Seite, die die ganze Zeit der Entwicklung sozusagen mit dir mitläuft. Die wird freigestellt von der Arbeit dafür. Das fand ich ganz großartig. Und Hamburg ist eben auch leider so eine große Stadt, wo es viele Jugendliche gibt, die man zum Beispiel auch am Hauptbahnhof sehen kann, die dann dort sitzen, betteln oder die drogenabhängig sind etc. Und deswegen war das jetzt sehr schön, dass Google gesagt hat, Ubilabs ist so ein Unternehmen, schaut mal, ob ihr gut miteinander könnt. Das ist immer nur ein Vorschlag, ne? Wir können auch andere wählen. Und dann haben wir uns gleich in Ubilabs verliebt. Auch wegen dem Standort. Und weil wir auch hier Jugendliche mit einbeziehen konnten in der Entwicklung, was uns immer am Herzen liegt, dass die Benutzer gleich von Anfang an, und das ist natürlich nicht so ganz einfach, Jugendliche, die auf der Straße leben oder denen es so schlecht geht, in solch ein Projekt mit einzuweben. Aber das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und einige hatten auch so Vorbehalte, wo soll ich da reingehen, durch welche Tür, was sind das für digitale, komische Leute. Google, oh mein Gott, ja, so gibt's auch Vorbehalte. Das konnten wir gut auflösen, weil wir immer sehr sympathische Experten getroffen haben.
Vielleicht erzähl mal, Jörg, was ist diese digitale Währung? Was habt ihr genau entwickelt? Wie funktioniert das genau?
Genau, bei der digitalen Währung, das ist praktisch die zweite Impact Challenge, die wir da gewonnen haben, da ging es darum, eigentlich auf den Erfahrungen der ersten auf der Mukli-App-Basis, und deswegen will ich da nochmal hinleuchten, auch wenn eine Frage sozusagen in Richtung Bezahl-App ging, gab es Situationen, da muss man sich vorstellen, du kannst also praktisch über die Anwendung alle wesentlichen Einrichtungen, das sind 6.500 Datensätze von Jugendhilfe, Points in allen Städten aufrufen. Wenn du jetzt also in Not bist, nimmst du deine Mukli-App und schaust, wo ist die nächste Anlaufstelle, wo ist das Jugendamt, wo ist eine Schutzstelle, die brauchen wir ganz oft, ja, wo kann ich heute Nacht schlafen? Wo finde ich einen Arzt meines Vertrauens, der mich vielleicht ohne Krankenversicherung behandelt? Wo finde ich einen Arzt für meinen Hund? Viele haben Hunde als Ersatz für die Familie. Und dann ging das los. Wir haben sehr hohe Zugriffsraten auf der Mukli-App bei dem Start gab. Wir konnten auch sehr gut werben mit Großplakaten in allen großen Städten und hatten innerhalb von wenigen Wochen 65.000 Zugriffe. Das hat uns auch ein bisschen erschreckt. Ja, da ist natürlich auch viel ausprobiert worden, aber damit hatten wir gar nicht gerechnet, weil so viele Jugendliche auf der Straße gibt's dann in Deutschland doch nicht. Aber dennoch war das ein guter Erfolg. Und dann kam der Alltag. Und der Alltag, da ist noch so ein Notbutton, den kann ich drücken, um mit Leuten zu chatten. Das ist jetzt technologisch keine Herausforderung, da haben wir uns bei anderen bedient, aber haben sie implementiert. Und das ist das wichtigste Instrument auch der Mukli-App. Die Orientierung, das kriege ich selber hin. Aber wenn ich jetzt feststecke, wenn ich jetzt mitten in der Nacht am 24. Dezember hatte ich ein junges Mädchen, 16 Jahre, die wusste nicht mal richtig, wo sie ist. Also so, die kannte noch sozusagen die Großstadt, so die in der Nähe war aber völlig verloren, lost, ist weggelaufen aus einer schlimmen Situation, Übergriffshandlung in einer Notschlafstelle und stand jetzt mehr oder weniger im Wald und wusste nicht mehr, war völlig verzweifelt. Und in diesem Fall ging es eben darum zu gucken, ja, wo können wir sie jetzt unterbringen? Die Notschlafstellen sozusagen waren zu weit weg und so. Und diese, oh Gott, wie machen wir das dann zukünftig, wenn mehr solcher Anfragen kommen? Wir haben sie dann gut und sicher untergebracht in einem Hotel. Aber wir brauchen irgendwie auch ein Bezahlsystem, weil wir wären fast gescheitert an der Bezahlung sozusagen des Hotels für eine dritte Person, die noch minderjährig ist und kein Personalausweis vorliegt und so weiter. Wir brauchen ja vielleicht digitales Geld und verlässliche Partner, die schon vorher wissen, dass sowas auf sie zukommen kann. Zum Beispiel eben ein Hostel, das haben wir in Berlin jetzt organisiert, die mit uns sozusagen connected sind. Und das heißt, sie können dann mit der digitalen Währung bezahlen. Und das Hotelpersonal weiß auch, hier kann es immer mal jemand geben, der ein Notbett braucht, und dann bezahlen wir sie im Nachgang am Ende des Monats für die Leistung.
Das heißt, aus der ersten Impact Challenge ist sozusagen die Idee für die zweite Impact Challenge entstanden?
Ja, das kann man so sagen. Was da ja auch noch eine Rolle spielt, ist für uns sehr wesentlich, ist Inklusion. Und das ist eigentlich eine gigantische Herausforderung. Also wie kann man Menschen, die im Abseits, wir bedienen uns jetzt mal des Bildes sozusagen einer obdachlosen älteren Frau, Wo kann die eigentlich in ihrem Alltag ohne Wohnung Gemeinschaft erfahren, ohne dass sie immer wieder Ausgrenzungserfahrungen macht? Und wir sind da auf etwas sehr Komisches gestoßen, nämlich über Konsum. Also weil wie ist dann unser Alltag organisiert? Wir gehen dann vielleicht in der Pause ins Café, wir gehen was einkaufen in der Kaufhalle oder Supermarkt, sagt man im Westen. Ich habe mich geoutet gerade. Und also ich laufe umher, ich kaufe mir eine Hose und so weiter. Das ist ja für diese Menschen fast nicht möglich. Ja, wo gehen die jetzt hin? Und deswegen brauchen wir sie auch als Experten bei der Entwicklung. Jetzt sagen die uns, wo sie hingehen, wenn sie eine neue Hose brauchen. Zur Stadtmission. Okay, wen treffen die denn da? Die anderen Obdachlosen. So, wo kommt denn eigentlich Verbindung her zum Alltag? Wo kann ich in Beziehung zu anderen Menschen gehen, die nicht alle mein soziales Dilemma sozusagen teilen? Weil die Kraft, die ich bräuchte, kommt eigentlich von uns mit unserer Verbindung. Wir kennen vielleicht jemanden, der eine Wohnung hat, vielleicht zeitweise. Und da könnte die Frau jetzt sicher einziehen, das Sozialamt zahlt sogar die Wohnung und so weiter. Ja. Also Inklusion, das heißt, die Idee dahinter bei der Bezahl-App, bei dem Karuni ist, kann ich in der Verabredung immer mit dieser jeweiligen Institution, sage ich jetzt mal, das kann jetzt ein Café sein, dann kann, und das haben wir erprobt mit 10 Leuten über ein halbes Jahr, dass die in bestimmte Cafés gehen können, sich reinsetzen können. Da gucken die Leute auch komisch, wir haben das soziologisch beobachtet, ja. Und dann kommen die aber in Kontakt. Und das ist total faszinierend. Eigentlich eine Bezahl-App-Funktion ermöglicht Gespräche, zum Beispiel am Tresen, wie jemand sich einen Kaffee bestellt und sein Handy nimmt und der hinterm Tresen sagt, ach, du bezahlst mit dem Karuni. Und dann stand daneben eine Frau, so eine kleine Schlange, und sagte, was ist denn ein Karuni? Und schwupps hatten die ein Gespräch, das das halbe Kaffee erfüllte. So, verstehe. Ja, das ist aber interessant. Und diese Gespräche sind so wertvoll. Und da kommt auch derjenige nicht immer als Opfer von irgendwas, sondern, ja, ich habe ein Karuni, ich kann mit meinem Handy bezahlen. Schaut mal, ihr mit eurem P und so weiter. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ja. Also das vielleicht zum Verständnis, ne? Also Inklusion entsteht eben auch im Teilnahme im Alltag, zum Beispiel im Café, und nicht immer nur in der, also oder gar nicht, das ist so eine Fehlentwicklung meines Erachtens, in der Suppenküche. Ich sage das mal ein bisschen despektierlich. Ich achte die Arbeit der Kolleginnen, die diese soziale Arbeit organisieren, große Hochachtung. Aber es ist ein Systemfehler, dass wir eigentlich dadurch Exklusion fördern, die weitere Ausgrenzung befeuern. Genau, es sind Insellösungen und das tut den Menschen nicht gut und der Gesellschaft auch nicht.
Und euer Projekt zeigt ja sehr eindrucksvoll, wie Digitalisierung soziale Innovation und Inklusion vorantreiben kann. Jens, was hat euch denn dann gemeinsam an der Zusammenarbeit mit Karuna inspiriert und wie habt ihr das dann versucht, technisch umzusetzen?
Also was mich vom ersten Moment an begeistert hat, ist erstmal die Idee, sowohl bei der ersten Challenge als auch bei der zweiten. Und dann auch diese super intensive Zusammenarbeit, die wir da hatten. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir bei uns waren damals noch, wir hatten unser Büro in der Schanze und es kam so ein ganzes Team aus Berlin angereist rund um Jörg, wo eben auch tatsächlich, und das lieben wir immer besonders, die späteren Nutzerinnen dabei waren. Ich glaube, ich kann das schon so sagen, Jörg, oder? War so. Ich erinnere mich noch an
Stimmt.
So einige Jugendliche, die eben dabei waren und die auch voll mitgesprochen haben. Und das ist halt immens wichtig für die Projekte, dass man sich da nicht irgendwo in seinem Kämmerchen einschließt und ein mega tolles Projekt baut, aber am Ende dann doch merkt, dass es haarscharf an den Anforderungen der Zielgruppe vorbeigegangen ist. Und wir lernen da immer sehr viel daraus und arbeiten eben auch so, dass wir sehr iterativ arbeiten, immer sehr schnell mit einer ersten Version da sind, die man testen kann, wo man Feedback drauf kriegt, wo man dann halt wieder Sachen nochmal aus einem neuen Blickwinkel auch anders entwickeln kann. Und das war schon eine sehr spannende Zusammenarbeit, die einfach intensiv und ja, so wie Jörg das gesagt hat, so schön Liebe auf den ersten Blick, oder ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, aber also kam uns das auch vor. Also wir haben da schon gemerkt, dass das irgendwie eine super Basis hatte, also echte Vibes in dem Projekt so waren. Und das lieben unsere Teams natürlich auch mal besonders, wenn da auf der anderen Seite einfach jemand ist, der so viel Herzblut in dem Projekt hat.
Ja, das merkt man auch, wenn man mit euch spricht. Erzähl mal, gibt es Aspekte, vielleicht auch technische Herausforderungen, Möglichkeiten bei dieser Entwicklung einer digitalen Währung für soziale Zwecke? Wie seid ihr da rangegangen? Wie sind diese Testläufe abgelaufen? Was habt ihr vielleicht auch verändert? Was steckt da technisch hinter?
Also was da auch nochmal total wichtig ist, ihr hattet ja schon gerade so schön von Insellösungen oder auch von den Inklusionsthemen gesprochen, da dann wirklich auch immer sehr darauf zu achten, was sind die technischen Möglichkeiten, die die Zielgruppe so hat. Also wir haben uns bewusst immer dagegen entschieden, mit nativen Apps, die man erstmal über einen App Store überhaupt nur installieren kann, zu arbeiten, sondern das waren immer Web-Apps, die man eben ohne irgendeine Installation direkt auf dem Telefon nutzen kann. Ein App Store hat einfach auch die Problematik, man muss sich erstmal mit irgendeiner Kreditkarte oder so anmelden, um überhaupt einen App Store zu nutzen. Also fliegt da eigentlich für ganz viele schon mal raus. Und überhaupt Daten ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Also wie kann man das so aufbauen, dass es halt wirklich sehr datensparsam quasi funktioniert, dass man nicht die oft sehr schmale, das Datenbudget, das quasi jemand zur Verfügung hat, nicht gleich so belastet. Und auch in einer Web-App immer schon zu gucken, wie kann ich da auch Sachen so zwischenspeichern, cachen, dass sie mir auch zur Verfügung stehen, wenn ich jetzt gerade kein Netz mehr habe. Mhm. Und das waren alles so Punkte, die uns dann deutlich gemacht worden sind, wie wichtig sie sind. Und dann setzen wir uns damit auch intensiv auseinander. Ein weiterer Punkt, an den ich mich erinnere, dass wir sehr stark mit Grafiken gearbeitet haben, also sowohl um Sprachbarrieren, jemand, der nicht der Sprache, die wir in der App anbieten können, mächtig ist, auszuschließen, aber eben auch dazu haben wir gelernt, dass eben auch viele vielleicht gar nicht richtig gut lesen können und auch die sollen das eben über viel Icons, Ikonografien schnell erkennen können, was ist das Thema, das ich jetzt hier gerade suche.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist ja dann auch erstmal überhaupt ein Smartphone zu haben, was die Möglichkeit hat, genau diese App aufzurufen. Es gibt ja auch Spendenaktionen, wo zum Beispiel alte Handys, Smartphones abgegeben werden können bei euch, wo die dann auch verteilt werden können. Jörg, das ist ja sicherlich auch mit erstmal die Basis für eine digitale Teilhabe.
Bevor man das dann startet, da kommt man natürlich drauf, ne? Also, wie ist denn die Versorgungsrate unter jungen Menschen? Jetzt sind wir sowieso in einem Netzwerk für Straßenkinder in ganz Deutschland. Wir konnten also gut fragen in die sozialen Projekte rein. Wir hatten sehr gute Kontakte zu Jugendlichen. Wir treffen uns auch mit den Jugendlichen in Jamlitz Liebe Rose. Das ist so eine Akademie für Mitbestimmung. Und dann haben die eine eigene Organisation gegründet, so dass wir da ein gutes Gefühl hatten, wie gut oder schlecht sind sie denn ausgestattet? Also sie sind eigentlich gut ausgestattet. Wenn du von zu Hause wegläufst, ja, dann ist das Erste, was du mitnimmst, dein Handy. Ja. Hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, aber in dem Fall so. Erstens. Zweitens reicht das natürlich nicht aus. Da gibt's auch Diebstahl auf der Straße, kommt was weg, ne? Und deswegen haben wir auch aus anderen Zusammenhängen mit dem Unternehmen Rebuy, die darf ich jetzt hier mal nennen, nachhaltiges Unternehmen, die eben tatsächlich gebrauchte Handys dann refreshen und uns in großen Zahlen zur Verfügung stellen. Also was wir dann wieder gemerkt haben in der Organisation dessen, was wir da anfangen, wie viel Sauerstoff man braucht, um so einen Marathon zu laufen. Ne? Das will ich auch noch mal sagen, man kann schnell was in die Welt setzen. Aber die Pflege des Produktes zum Beispiel, ja, da sind wir auch nicht so gut. Und das dahinter dann mit zu organisieren, da braucht man eigentlich richtig Muskeln und dazu reicht auch das Geld dann irgendwann nicht mehr aus. Ja, das ist bedauerlich, das ist auch eine Kritik, sage ich mal, an den Sektor, dass wir die Folgekosten nicht beachten und dass die eigentlich nie mitfinanziert sind. Will sagen, also wir haben das gelöst mit dem Unternehmen. Bis heute haben wir so, ich glaube, 8000 Smartphones ausgeteilt, nur mit dem Unternehmen Rebuy. Wir hatten davor eben aufgerufen, Smartphones zuzusenden. Das kann ich mal eben empfehlen, sollte man lassen. Das wird nichts. Das ist so zeitaufwendig, das selber alles in den Griff zu bekommen. Da brauchst du einen Dealer dazwischen, der dir das gut vorbereitet und dir das vor die Tür fährt. Und da musst du natürlich wieder überlegen, wie verteile ich denn das? Wie kommt denn das jetzt bitte nach Mannheim, das Smartphone oder? Also es bleibt arbeitsaufwendig. Aber es funktioniert, wir sind ja jetzt im nächsten Jahr, also es funktioniert gut, wir kriegen das hin. bei den älteren Menschen, die auf der Straße sind, wir haben auch dann angefangen, das ein bisschen zu öffnen, auch für die Älteren. Es ist auch schwer abzugrenzen und zu sagen, nee, du bist 40 und du bist jetzt hier irgendwie raus, ja. Die benutzen dann ganz einfache Telefone, was sehr schlau ist, aus vielerlei Gründen, wo man eigentlich so. Die haben sich dann gewissermaßen durch ihr anderes Verhalten selber entkoppelt. Das ist auch spannend, ja. Und das hat was mit Telefonkarten zu tun, die nach dem Anschlag, jetzt machen sie es mal richtig komplex, in den USA, als die Twin Towers sozusagen angegriffen wurden, sind diese Telefonkarten, sind die vom Markt genommen worden, die es bis dato gab. Da konnte man ohne Ausweis und so weiter sich so, und das wollte man verhindern, dass die so missbraucht werden, hatte aber dabei tatsächlich Menschen vergessen, die obdachlos sind, weil die dann, denen dann sozusagen der Zugang zum Telefonieren, so was auch gegen das Grundgesetz verstößt und so weiter. Super schwieriges Thema. Da haben wir jetzt auch mit Telefonanbietern gesprochen und mit der Bundesregierung, dass da irgendwie eine andere technische Lösung her muss. Dann wird das schwarz gehandelt und so weiter. Alles nicht gut. Also das ist zum Beispiel, bleibt eine Baustelle bei älteren Nutzern, die gehen weg vom Smartphone aus vielerlei Gründen und nehmen diese ganz einfachen, sehr billigen Handys und damit ist sozusagen die Mokli-App für sie nicht mehr zugänglich. Und andere Nachrichten, da musste man auf SMS-System umschalten. In der Pandemie war das für uns eine Riesenherausforderung, dass wir bestimmt 20-30% der Klienten nicht mehr erreichen konnten, weil die so einfache Handys hatten und da mussten wir schnell beim SMS-Anbieter dann uns was einfallen lassen, um den Push-Nachrichten schicken zu können, zum Beispiel in der Pandemie super wichtig, wo ist jetzt eine Unterkunft, wenn du erkrankt bist, wo kannst du dich behandeln lassen und so weiter, ne?
Ja, ja.
Genau. Also wenn man da einmal anfängt, das hat so, das hört gar nicht auf, da ploppen überall Bedarfe auf und eben von der Mokli-App hin zur Bezahl-App hat sich dann gezeigt, oh, wir bräuchten eigentlich so ein Bezahlsystem. Will auch nochmal sagen, wir steuern keine technologischen Durchbruch an oder sowas, ja. Davon haben wir uns verabschiedet, sondern wir verstehen uns inzwischen selber ein bisschen besser, dass wir wie so ein Reallabor organisiert sind. Das können wir gut. Also wir haben schöne Ideen. Wir wissen, wie man Menschen mit Exklusionserfahrung, wie man die Ideen abkechert, sage ich immer. Ja, weil auch bei der Mokli-App, schöne Geschichte, wie die entstanden ist. Super interessant. Ich saß mit Jugendlichen bei mir im Office und wir haben wieder und wieder ihre Lebenssituation durchgekaut. Um herauszufinden, wenn jemand richtig in Not ist, wenn der weglaufen muss vor Gewalt von zu Hause, warum funktioniert dann die Nothilfe nicht, die staatliche Nothilfe nicht? Ja, dann sagen die, ja, versuch mal bitte am Sonntag um 14 Uhr das Jugendamt zu erreichen. Forget it. Das kannst du am Montag wieder um 10, ja. Nichts gegen das Jugendamt, ja. Natürlich gibt's Notanlaufstellen und so weiter, ja. Also das System ist viel größer aufgestellt, aber da fehlt oft das Vertrauen, sind die überlaufen, ja. In Berlin nehmen wir, das ist vielleicht auch mal wichtig an der Stelle zu sagen, 5000 Jugendliche in Not auf im Jahr. 5000. Da könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, was da losgeht und welchen Druck die Mitarbeiter aushalten müssen. Also Chapeau für die Mitarbeiter. Aber dennoch, das System ist eigentlich gecrashed. Es funktioniert nicht mehr. Gut, jetzt denken wir über eine Lösung nach. Und dann sagte Sophie, wisst ihr, ich habe mich in so einem Kellerloch versteckt dann. Also ich habe da Schutz gesucht, versteckt auch. Und habe es mir mit einer Luftmatratze und so da irgendwie gemütlich gemacht und saß und guckte immer so auf die Füße der vorbeilaufenden Leute und habe mir immer überlegt, habe so fantasiert, das ist eigentlich eine super traurige Geschichte, so fantasiert, was jetzt helfen könnte. Und dann sagte sie, eine Telefon gegen Wohnungsnot, also so eine, ja, ich rufe da an und dann wird mir geholfen, Nummer gegen Wohnungskummer oder sowas, ja, sagte sie. Und darauf sagte dann der Nächste, naja, aber das ist ein bisschen oldschool, ja, da gibt's doch jetzt so Apps, ne, da müsste man doch jetzt mal so eine App entwickeln. Und so ist es eigentlich, das war der Startpunkt. Mhm. Also aus diesem tiefen, traurigen Bedürfnis einer Jugendlichen, die dann im Grunde den Stein ins Rollen gebracht hat. Und für mich ist viel interessanter als die technische Lösung, sorry, Jubilabs, sorry, Google, ist, wie entsteht die Innovation oder die Idee, wie wird die dann geboren und warum sind wir vielleicht so schlecht in der Lage, in der sozialen Arbeit, immerhin sind 20% der deutschen Bevölkerung so entkoppelt, ja, von der Mitte der Gesellschaft entfernt, ja. Wie schaffen wir das, ihre Erlebnisse, ihre Erkenntnisse, ihr wichtiges Wissen abzukechern, sag's nochmal, um es dann in Reallaborversuche zu erproben, soziologisch zu begleiten und zu gucken, ist das, was wir uns jetzt haben einfallen lassen, besser als das vorher? Und dann muss es sehr gut kommuniziert werden. Und dann hoffe ich auf so einen Impuls in die Gesellschaft, dass die, ja, man muss das, was wir da entwickelt haben, jetzt nicht eins zu eins umsetzen, ja. Also Skalierung, ja, da bin ich auch nicht so ein Fan von. Da wollen wir das skalieren und so. Ist alle, hat seine Berechtigung, aber wir brauchen ja oft auch lokale, ganz andere Lösungen, die eben nicht global sind oder wie kommt die Idee, kann man die erproben und was entsteht in der Erprobung? Hoffentlich viele neue Ideen in der Nähe sozusagen der Erprobung, weil es ein starker Impuls ist. Und dann, denke ich, sind auch die sozialen Einrichtungen in der Lage, sozusagen Innovationen auszulösen. Ja, und da brauchen wir die Unterstützung der Wirtschaft und so. Und ein Chapeau nochmal auf Google. Genau. Vielen Dank.
Oder eben auch von Firmen wie Ubilabs, ne, die dann sagen so, wir können euch da die technische Hilfe geben für eben, du hast es gerade so schön Reallabor genannt. Und es macht mich gleichermaßen betroffen, dieses Gefühl von, es ist so schade, dass wir da nicht die Ideallösung finden, weil ihr so tolle Ideen habt, die Realität der einzelnen Lösungen und daraus dann vielleicht andere zu inspirieren oder daraus vielleicht weiterzuentwickeln. Jens, wo siehst du vielleicht deine Rolle oder eure Rolle mit Ubilabs? Genau dort können wir ansetzen oder welche anderen technischen Lösungen könnten in diesem Sektor dort unterstützen oder auch helfen?
Ich war gerade nochmal da hängen geblieben. Ich liebe das ja, Jörg zuzuhören. Das erinnert mich schon sehr auch an die ganz Frühphasen der Projekte. Das nimmt einen sofort so mit. Und die Geschichte, die Mowgli-Geschichten so angefangen haben, zeigt mir einfach nochmal auf. Du sagtest, sorry Ubilabs, sorry Google. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich glaube, das Wichtigste ist halt immer dieser Dialog. Also wenn die Technologie meint, sie müsste sich jetzt nach vorne stellen und wir haben hier irgendwie die Lösung, dann passiert genau das, was ich vorhin auch beschrieben habe. Man entwickelt irgendwas, was am Ende dann aber den Nutzerinnen und Nutzern einfach echt nicht hilft, weil man es nicht richtig verstanden hat und nicht hinterfragt hat, was genau ist denn die Challenge und so. Und insofern finde ich genau diesen engen Dialog, diese enge Zusammenarbeit, den Austausch und das natürlich auch auf beide Seiten gemeint. Also wenn ein Corona zu uns gekommen wäre und gesagt, das genau ist die Lösung, die wir brauchen, baut uns die bitte so, hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert, sondern einfach, dass wir halt das aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachten und einen guten Weg der Zusammenarbeit finden. Das, glaube ich, ist der Schlüssel für die beiden Projekte gewesen. Und ich denke da schon, dass die Technologie da natürlich ein wichtiges Kriterium ist, aber wie gesagt, sie funktioniert nur wirklich, wenn sie sich auch sehr intensiv mit den Use Cases auseinandersetzt und versteht, was sind denn hier die Challenges, die so bisher noch nicht gelöst worden sind.
Ja. Wie wenn kann ich es mehr noch mal davon geben?
Mhm. Ja, das will ich gerade beantworten. Woher wusste ich, dass du das fragst? Johanna, ich bin ganz erschrocken. Genau. Also du kannst ja eine technologische Lösung im Raum haben und schaust, wie kann ich sie hier in die Anwendung bringen? Und andersrum, wir sprechen jetzt wieder von Menschen mit solchen Erfahrungen, sozusagen, die weit weg sind von der Mitte der Gesellschaft, die brauchen irgendeine Anwendung und suchen jetzt nach einer technologischen Lösung oder es gibt sie noch gar nicht. Und das müssen wir erstmal erörtern. Das heißt, wir brauchen hier viel Gespräch, Nähe und so weiter und nicht aus der Denkweise, ich helfe dir, sondern wir gemeinschaftlich suchen nach einer Lösung. Dazu muss ich erstmal verstehen, wie du lebst, wie du dich organisierst. Dazu brauchen wir sehr viel Vertrauen. Ich sollte dir im Übrigen auch erzählen, wie ich lebe, ja, damit es nicht so komisch aussieht. Und so, also nicht dieses ich helfe dir, St. Martins Gedanke und schneiden den Mantel durch und beiden ist kalt. Kleiner Witz, ja? Sondern gemeinschaftlich Empowerment. Das heißt, gemeinschaftlich Nähe herstellen, Verständnis erzeugen, in die Tiefe gehen des Alltags, ja, um dann sozusagen zu gucken, gibt's dafür eine technologische Lösung? Also das funktioniert schon mal schlecht. Aber gar nicht so sehr, weil wir nicht in der Lage sind zu wissen, was im Regal steht an technologischen Lösungen. Wobei manche Regalfächer ja verschlossen sind. Also wir haben ja technologische Lösungen, die intransparent sind. Und so, dass wir Schwierigkeiten haben, überhaupt herauszufinden, was ist da im Regal, was ist hinter dem Schränkchen. Ne? Jens hat gerade sowas Schönes gesagt, was mich total elektrifiziert. Wir werden hier auch gleich noch ein neues Projekt gründen, kann ich schon mal versprechen. Ihr sammelt Umweltdaten. Ja, ich sag gleich, warum das so wichtig ist für diesen Sektor. Und warum wissen wir das eigentlich nicht und so weiter, ja? Können wir damit einsteigen und überlegen, ob wir das gleich ein bisschen größer ziehen. Und dann eben, wo bleibt die technologische Anwendung und beugt sich, sage ich mal, dorthin, wo die Menschen eben diesen so vielleicht eine Lösung, eine Erleichterung für den Alltag organisieren können. Und dieser Transfer funktioniert überhaupt nicht, weil so was da technologisch entwickelt ist, ist immer mindestens für die Mitte gedacht, für alle, die Ressourcen haben, die Geld haben, die Informationen sammeln, die in der Kommunikation sind, die Radio und Fernsehen und weiß ich nicht und soziale Netzwerke empfangen. So. In der Pandemie, auch nochmal eine erschreckende kleine Anekdote, haben wir Menschen getroffen in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Ja. Also Bahnhof Zoo, einfach so ein tradierter Ort. Tut mir leid, dass es da war, ja. Aber und da waren, habe ich Männer und Frauen in der Pandemie im Lockdown erlebt, die dachten, wir haben einen Weltkrieg. Und das ist jetzt nicht lustig. Die dachten wirklich, es ist ein globaler Krieg. Niemand war mehr auf der Straße. Die waren, dann dachte ich, hä, wieso haben die das nicht mitbekommen? Ja, was denn? Lesen die Zeitung?
Wie denn?
Sie haben kein Handy, sie haben kein Radio und so weiter. Und dann sind wir los und haben schnell Solarradios und so und Kurbelradios besorgt, damit die irgendwie mitkriegen, was draußen los ist. Das heißt, wir haben auch so eine Informationskluft und darüber glauben wir ja gar nicht mehr nachdenken zu müssen, weil jeder hat ein Smartphone oder drei oder so in der Tasche, ne? Aber eben eine bestimmte Gruppe nicht. Okay, und da so systemisch, gesellschaftspolitisch sozusagen, würde ich da ansetzen, stärker darüber nachzudenken in verschiedensten Formaten. Und da bräuchten wir viel mehr Gespräch miteinander zwischen Jubilabs und uns, sage ich mal. Was sehen wir da? Und dann ja, heißt es auch immer, Jubilabs kann dann auch sagen, berechtigterweise, dafür haben wir gar keine Kapazitäten. Und wer finanziert denn das? Weil das ist meine Arbeitszeit und so weiter. Ja. Und das immer in Richtung Ehrenamt zu schieben, das wird so nix. Ne? Also wir brauchen da Kapazitäten, wir brauchen da frisches Geld, sage ich mal. Und
sind da auch in der Verantwortung natürlich. Ja.
Ja, auch in der eigenen Verantwortung. Das fällt uns auf die Füße. Also ich sag mal kurz zu den Umweltdaten. Ich war auch in Athen und habe mir mit dem stellvertretenden Bürgermeister mal angeguckt, auch im internationalen Zusammenhängen, was passiert denn, wenn so eine Stadt eine Hitzewelle bekommt und 40 Grad durchgängig hat, 43 Grad vorletzten Sommer sozusagen über 10 Tage. Die Menschen, die auf der Straße sind, die sterben uns. Wir haben ja eine ganz hohe Übersterblichkeitsrate bei Seniorinnen, genauso wie bei Obdachlosen, psychisch Erkrankten, das stehen ganz vorne. Ja, also wir haben auch bestimmte Erscheinungen jetzt bei dem Klimawandel, die uns überhaupt nicht klar sind. Psychisch Erkrankte sterben zuerst. Und warum, könnte ich jetzt erklären, lasse ich kurz. Ja, Senioren kann man sich halbwegs vorstellen, Kleinstkinder. Jede vierte Frau, die schwanger ist, ist sozusagen bei so einer Hitzewelle stark gefährdet, dass sie das Kind verliert. Jede vierte. Wir können also auch gar kein Bewusstsein und Handlungsstränge entwickeln, weil wir noch gar nicht wissen, was da passiert. Aber ich weiß es ja gerade, ich weiß es von Ärzten, ja. Das ist jetzt eigentlich Allgemeingut, aber in der Kommunikation steht das nicht auf der Agenda, auch im sozialen Sektor nicht. Wir reden immer mal kurz von Hitzehilfe und dann freuen wir uns, dass die Sonne scheint, ja. Und wir vergessen wir wieder die Zielgruppe. Und wir bräuchten lokale Umweltdaten. Deswegen war ich jetzt gerade so elektrifiziert, als Jens das sagte, die wir im Stadtteil jeder auf dem Handy abrufen kann. Ich möchte sehen, das gab es auch mal in Barcelona, ja. Ich möchte sehen, was an da, wo ich wohne, wie viel Feinstaub, wie hoch ist die Gradzahl, die Durchschnitt, so ein Ampelsystem, ganz simpel. Warum? Wenn wir die Zivilgesellschaft brauchen, um diese Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, da rede ich wieder von denen, die keine Ressourcen haben. Wenn wir das wirklich ernst meinen und wir wollen in der Demokratie, dass diese Menschen sich sozusagen anpassen, da müssen die sich retten können, da brauche ich die Daten, nicht nur gefühlte Temperatur, um dann im Stadtteil Gegenmaßnahmen zu organisieren. Und das hat man in Barcelona erprobt. Und da haben die Menschen auf dem Laptop, auf dem Handy die Umweltdaten gehabt und konnten sehen, was in ihrem Stadtteil an Feinstaub in der Luft ist. Und konnten dann auf die Politik zugehen und sagen, Leute, das geht so nicht. Unsere Kinder, die kriegen ja Asthma.
Das brauchen wir.
Und wir müssen gegensteuern. Der Verkehr muss reduziert werden. Und dann ist eine Spielstraße entstanden, dann sind Bäume gepflanzt worden. So, also die Daten müssen transparent vorliegen. Und es wäre super, wenn sozusagen das, was Jubilabs jetzt gerade entwickelt, nicht nur, weiß ich, der ESA oder so zur Verfügung gestellt wird und irgendwelchen Ministerien übergebe. Ich rede zu viel, aber ich will nochmal sagen, als ich dann in Athen war mit dem stellvertretenden Bürgermeister, so viel kann ich verraten, ich habe Daten gesehen, auf Karten dann ausgedruckt und hat gesagt, die können wir nicht besprechen. Und da sage ich, was, die können wir nicht besprechen. Da haben wir so viel Unruhe. Weil, schau mal hier, wo die vielen roten Areas sind, ja. Die sind so gefährdet bei einer Hitzewelle oder bei Starkregen. Und es sind nicht zufälligerweise immer die armen Viertel. Wenn wir das transparent und öffentlich machen, dann kriegen wir Demonstrationen. Das heißt, da war auch so eine Hilflosigkeit im Raum, wie wir dann mit den Daten und mit der Expertise umgehen im öffentlichen Raum und so. Aber ich würde dann insofern helfen wollen, indem ich sage, jeder kann auf deine Daten zugreifen und wenn du es nicht bist, der sie rausrückt, ja, dann muss eben die Zivilgesellschaft kommen und die Last nehmen der politischen Verantwortung. Du solltest darüber nachdenken, dass die Daten öffentlich werden und wenn du es nicht selber machen kannst, dann schaffe ein Datenleck, ja.
Ich sehe so viele Ideen, also gerade auch das Thema Wohnen war ja vorhin, hattest du angesprochen, Jörg, jetzt das Thema Klima. Es gibt so viele Dinge, die dann auch integriert werden können und an denen gearbeitet werden kann. Und ich sehe auch bei Jens im Kopf, arbeitet es auch schon.
Jens holt so tief Luft.
Ja, absolut. Mir fallen dazu sofort ganz viele Ideen ein. Zum einen denke ich, Jörg kann sich schon mal bereit machen, als Erster mit Corona dreimal nacheinander die Impact Challenge zu gewinnen, weil Google vor einiger Zeit genau die Environmental APIs gelauncht hat und da steckt explizit die Luftqualität mit drin als ein ganz wichtiger Punkt. Und wir tun uns extrem schwer, wenn Google uns fragt, für wen ist das denn geeignet, dann ist es jetzt gar nicht so, dass da sofort der riesen Kundenkreis da ist, der uns solche Daten aus der Hand reißt. Und umso mehr denke ich, ja, verdammt, ich habe nie mit Jörg darüber gesprochen, dass es die jetzt gibt. Ich habe das mal wieder... Waren wir vielleicht auch nicht eng genug im Dialog? Warum sprechen wir immer nur, wenn es konkrete Projektideen gibt? Wir müssen es irgendwie auch hinkriegen, auch ganz ohne Projektgedanken einfach einmal im, ich weiß nicht genau, Quartal oder halben Jahr miteinander zu sprechen, um genau solche Gedanken auszutauschen. Wir hätten wahrscheinlich so ein Projekt schon längst zusammen machen können. Die Daten sind da. Und wenn ich an den Bürgermeister von Athen appellieren kann, natürlich verstehe ich ihn total, wie große Sorgen er hat, diese Daten öffentlich zu machen. Und das wird über kurz oder lang werden die Daten sowieso zum Glück transparent werden und jeder wird sie einsehen können. Also insofern hat er vielleicht die Chance, sein Mindset da noch zu verändern und damit irgendwie wirklich offensiv rauszugehen und sagen, hey, hier, wir haben ein Riesenproblem, wir müssen das zusammen angehen. Und da auch nochmal der Bogen zur ESA. Die ESA hat auch extra eine Climate Change Initiative gegründet, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen Einblick in den Klimawandel zu geben, dass es eben nicht nur Klimadaten der Klimawissenschaft sind, sondern wie kann jeder sein eigenes Bild da machen und letztendlich sind natürlich auch genau solche Projekte damit möglich. Es ist faszinierend, was da alles an Satellitendaten zur Verfügung steht, was es eigentlich schon für Möglichkeiten gäbe und das jetzt zu matchen. Ich habe mir so ein bisschen als meine Arbeitsbeschreibung, meine Rollenbeschreibung gegeben, Bridging the Gap. Also zum einen ist es für mich immer, ich komme mit vielen sehr spannenden Technologien in Kontakt und auf der anderen Seite mit super spannenden Organisationen und da zu gucken, wie kriegt man genau solche Brückenschläge hin. Das ist nur so ein Fall von Bridging the Gap. Gibt's noch ganz, ganz viele andere, aber das fällt mir jetzt hier ganz konkret so ein. Und das nehme ich fast so als einen kleinen Arbeitsauftrag für mich mit, da nochmal viel weiter über die Think Outside the Box quasi, über das, was ich bisher da drin so sehe, immer noch wieder weiterzudenken. Was kann man noch so machen? Für wen können diese Sachen noch relevant sein? Da glaube ich, kann ich bei mir anfangen, aber auch an viele andere denken, noch sehr beschränkt gedacht. Und es gibt so viel tolle Möglichkeiten, wo es wirklich, wirklich wichtig wäre, diese Daten zu haben, zur Verfügung zu stellen. Und natürlich auch da wieder die große Frage, wie mache ich die eigentlich so zugänglich,
dass man überhaupt auf die Schnelle die relevanten Daten findet. Es wird jetzt wahrscheinlich keiner, der auf der Straße lebt, da lange danach suchen, sondern er muss einfach ganz konkret die Warnung erhalten. Achtung, die nächsten Tage werden wirklich sehr herausfordernd und das sind die Möglichkeiten, wie du dich selber dafür vorbereiten kannst. Keine Ahnung, das ist jetzt so ein schneller Gedanke von mir. Jörg hat da bestimmt noch viel tiefere Einsichten da rein, aber...
Ich sehe bei euch auf jeden Fall das nächste Meeting in nächste
kling,
Woche.
Kling, genau.
Auf jeden Fall schon ansteht, Projekte für die Zukunft. Das finde ich schön.
Nächste Woche?
Das, oder eben, morgen. Eigentlich hier, direkt wenn wir die Aufnahme beendet haben, ihr bleibt einfach direkt hier noch drin. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für unsere Folge. Das finde ich nämlich sehr schön. Ein neuer Startpunkt für neue Projekte für die Zukunft. Vielleicht sind ja auch Leute, die gerade zuhören, die sich denken, ich könnte auch unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wir haben Informationen zu Ubilabs, zu Karuna in unseren Shownotes verlinkt. Ihr könnt euch da informieren, ihr könnt Kontakt suchen. Und ich finde es sehr beeindruckend zu sehen, wie eben Technologie und soziale Innovation zusammenkommen, um da auch eine echte Veränderung zu bewirken. Vielen Dank, ihr zwei, Jörg und Jens, für das inspirierende Gespräch.
Danke, Johanna.
Ich danke euch.